Schönen guten Morgen miteinander. Es ist mir eine grosse Freude, wiederum bei euch in Frauenfeld zu sein und mit unserer Jona-Serie weiterzufahren. Gemeinsam haben wir das Privileg, von dieser wunderbaren Amazing Grace, wie wir es gerade gesungen haben, verschiedene Facetten zu entdecken und einfach miteinander ins Staunen kommen. In der ersten Predigt hat Franziska uns erzählt, dass Gott im Leben manchmal auch Stürme zulässt. Schwierige Situationen, um uns seine Gnade zu erweisen. In der letzten Predigt habe ich erzählt, wie Gott uns in seiner Gnade nachgeht und nachgeht und nachgeht und nachgeht bis an den tiefsten Punkt runter. Weil seine Gnade unermüdlich ist, weil seine Gnade uns niemals aufgibt. Es ist aber an uns, die rettende Hand zu ergreifen. Heute möchten wir eine ziemlich herausfordernde Facette anschauen. Und zwar heisst das Thema, wie ihr es bereits schon gehört habt, skandalöse Gnade. Und ich möchte gerne den Text lesen aus Jona 3. Ich lese das ganze Kapitel 3 und nachher noch Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb ich eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir für das Wort, die Bibel, die du uns offenbart hast. Und ich bitte, dass die Kraft, die in diesem Buch ist, dass du die Kraft zum Entfalten bringst. Und dass du die Schallwellen, die ich aussende, in die Herzen lenkst. Dass sie dort dürfen Neues schaffen. Amen. Endlich. Nach vielen Umwegen über Land und Wasser und Fischbuch kommt Jona endlich an seiner Zieldestination Ninive an. Ninive würde im heutigen Irak liegen. Und man kennt so ein bisschen die Stadt Mosul, eher traurige Berühmtheit, noch vielleicht von den letzten Jahren aufgrund von dem ganzen IS. Ninive ist in Mosul gelegen. Und damals, gemäß Historiker, wirklich eine ziemlich grosse Stadt gewesen. Es heisst im Text mehrmals, große Stadt. Man geht davon aus, dass Ninive etwa über 500.000 Leute beheimatet hat. Also ein bisschen grösser als Frauenfeld. Und so heisst es im Text, wie der Jona in die Stadt reinläuft. Und er reist einmal einen ganzen Tag, oder? Es ist ziemlich gross. Und so steht er in das Zentrum von dieser Stadt und fährt an zu predigen. Ich denke mir, für die Leute, die gewohnt haben, war das ziemlich schräg. Und die Menschen werden geschaut haben und denken, was will der da? Also, was will der Ausländer da und wieso ruft der so laut in die Menschenmenge rein? Was sagt der? Was predigt der? Gute Frage. Was predigt eigentlich der Jona? Wir lesen es in Vers 4. Jona sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Punkt. Im Urtext haben wir da ganze 5 Wörter. Ziemlich kurz. Ob jetzt die Predigt wirklich nur aus 5 Wörtern bestanden hat oder ob die 5 Wörter Zusammenfassung sind von der Hauptbotschaft, wir können uns einigen, die Predigt ist sehr dürftig. Der Jona sagt nicht, was der Grund ist für die Zerstörung. Er sagt auch nicht, welchen Gott ihn geschickt hat. Und wir finden in dieser Predigt kein einziges Wort über Gnade. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt heute Morgen da raufgekommen, wäre da vorne gestanden mit breiter Brust und hat gerufen: Frauenfeld, in 40 Tagen sind ihr alle tot. Dann gehen wir jetzt noch ins nächste Lied und ich wäre wieder runtergegangen. Wahrscheinlich hättet ihr alle den Kopf geschüttelt und hättet gedacht, was ist das für ein komischer Typ? Und euer Seniorpastor hat wahrscheinlich auch gedacht, das ist jetzt peinlich, dass ich den eingeladen habe. Wie reagieren jetzt die Bewohner in Ninive auf die Kurzpredigt vom Jona? Wie reagieren sie? Und wir lesen da in Vers 5, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Die dürftige Predigt führt dazu, dass eine riesengroße Umkehr im Volk stattfindet und Menschen anfangen an Gott zu glauben. Und es heisst, wie die ganz Einfachen bis zum König sich Gott zuwenden. Mit anderen Worten, wir haben in dem Text eine riesengroße Erweckung, die ausbricht. Irgendwie hat mich das berührt. Auch wenn wir uns den Jona nicht als Vorbild nehmen, jetzt gerade in Bezug aufs Predigen, zeigt doch das eins. Gott kann auch einen dürftigen Einsatz brauchen, um Grosses zu bewegen. Und allen Perfektionisten unter euch möchte ich zusprechen. Gott kann auch Unperfektes brauchen, um Grosses zu bewegen. Er braucht Dürftiges für Grosses. Weil es nicht allzu sehr an uns liegt, sondern vielmehr an ihm. Wie reagiert jetzt der Jona auf den Durchbruch, den er erlebt? Also ich denke, wahrscheinlich jeder Prediger wünscht sich doch insgeheim so einen richtigen Durchbruch. Kleiner Einsatz, riesengroßer Durchbruch. Eine ganze Stadt, die sich Gott zuwendet. Wow. Wie reagiert der Jona? Und wir haben es gelesen, Vers 1. Das aber verdross Jona sehr und er ward zornig. Und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Da haben wir wahrscheinlich die unerwartetste Wende der ganzen Bibel. Der Jona wird richtig, richtig wütend. Er wird so wütend auf Gott, dass er anfängt, Gott anklagen. Und er sagt zu Gott: Schau, Gott, super. Wieso musst du denn immer gnädig sein? Kannst du nicht einmal das tun, was du androhst? Und der Jona wird so dermaßen aufgebracht, dass in dem Moment sein Leben keinen Sinn mehr hat und er sich den Tod herbeisehnt. Und als Aussenstehender, der diesen Text hört, kann man sich in dem Moment fragen und wirklich so ein bisschen leicht mit dem Kopf schütteln und sagen, Jona, was ist mit dir los? Was ist mit dem Typ eigentlich los? Und die Antwort ist, eigentlich gar nicht allzu viel. Im Jona, seine Reaktion ist völlig nachvollziehbar. Und um das zu verstehen, wollen wir mit uns gemeinsam kurz anschauen, was ist das eigentlich für eine Stadt? Was ist das eigentlich für eine Stadt, das Ninive? Und da habe ich einmal ein Bild mitgebracht von dieser Stadt, wie man sie sich ungefähr vorstellen kann. Ah, dort oben ist es. Keine Ursache. Es ist noch etwas verschwommen, aber man kann sich es vielleicht so einigermaßen vorstellen. Wir müssen wissen, Ninive war damals die Hauptstadt von Assyrien. Und die Stadt war wirklich reich und wohlhabend. Aber gleichzeitig war die Stadt auch absolut verdorben. Es heisst im Vers 8 in unserem Text, die Menschen waren böse. Und das ist ein krasses Urteil, wenn das Gott sagt. Was macht jetzt die Stadt Ninive denn so böse? Wir wissen aus historischen Quellen, dass im Tempel von der Hauptgöttin Ishtar eine grosse Tempelprostitution war. Das heisst, da hat es ganz viele Prostitutionssklavinnen gegeben, also Frauen, die aufs Übelste ausgebeutet worden sind. Man weiss von Ninive, dass in einem Mann möglich war, ohne gross mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, zu vergewaltigen, wie er wollte. Pädophilie war in dieser Stadt gang und gäbe. Aber es ist nicht nur die moralische Verkommenheit, sondern die Assyrer sind berühmt gewesen, dass sie extrem, wirklich extrem gewalttätig waren. Und man hat im heutigen Irak Ausgrabungen gemacht und man hat dort ein Relief, so eine Relieftafel ausgraben, die zeigt, wie die Assyrer mit ihren Feinden umgegangen sind. Und eines von diesen Bildern, die wir hier sehen auf dieser Tafel, ist folgendes. Es zeigt, wie die Assyrer mit ihren Feinden umgegangen sind, und zwar haben sie gepfählt. Ich möchte es nicht ausführen, weil das würde euch wahrscheinlich den Magen umkehren. Es ist darum gegangen, dass man einen möglichst stumpfen Gegenstand langsam in eine Person hineinschiebt, damit sie stirbt. Sie haben aber die Leute nicht nur gepfölt, sondern sie haben, wie wir im nächsten Bild sehen, die Menschen auch bei lebendigem Leib gehütet gehabt. Und man muss sich vorstellen, die haben die Stadt belagert, haben Gefangene genommen und haben die Gefangenen außerhalb der Stadt gehütet, um damit zu sagen, schaut mal zu den Leuten in der Stadt, was wir mit euren Freunden und Bekannten machen. Ihr in dieser Stadt, ihr seid die Nächsten. Also man muss sich vorstellen, es war unvorstellbar gewalttätig. Die Archäologin Erika Bleibtreu sagt über die Assyrer, die Geschichte Assyriens ist so blutrünstig und grauenvoll wie kaum etwas anderes, was wir uns vorstellen können. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reichs. Das war sozusagen der Hotspot von der Gewalttätigkeit, von der Unmoral. Und Ninive hatte darum auch den Namen damals Blutstadt gehabt, weil Ninive auf dem Blut der Feinde erbaut worden ist. Was hat jetzt das Ganze mit Israel und dem Jona zu tun? Ziemlich viel. Weil die Assyrer sind damals die Hauptfeinde von Israel. Und bereits schon vor der Zeit von Jona sind die Assyrer gekommen, ins Nordreich eingedrungen, haben Städte angezündet, haben Israeliten verschleppt, haben Israeliten gefoltert, haben Israeliten umgebracht. Mit anderen Worten, wo wir das gesehen haben, im Jona, seine Reaktion ist völlig nachvollziehbar. Versteht ihr, der Jona hat nicht nach Ninive gehen, weil er keinen Bock hatte, wie man das manchmal liest. Sondern der Jona wollte nicht nach Ninive gehen, weil er die Menschen abgrundtief hasst. Der Jonah hat erlebt, wie genau die Assyrer in dieser Stadt seine eigenen Volksgenossen, seine Freunde, seine Familie misshandelt, gefoltert und getötet haben. Der Jonah hat sich von Herzen gewünscht, dass Gott die Stadt zerstört. Er hat sich gewünscht, dass das Feuer vom Himmel auf die Stadt runtergeht. Er hat sich gewünscht, dass die Menschen leiden und verbrennen. Mit anderen Worten, der Jonah hat grosse Furcht gehabt, dass die Menschen in dieser Stadt seine Predigt könnten ernst nehmen. Im Jonah war seine grösste Furcht, dass Gott gnädig ist. Damit haben wir die skandalöse Seite der Gnade. Und wenn man die ganze Sache betrachtet, wo man sagt, das fühlt sich wirklich skandalös an, dass Gott einfach sagt, okay, ich verschone jetzt die Stadt. Das fühlt sich doch skandalös an, oder? Ich möchte mal fragen, sind ihr auch schon mit der skandalösen Seite von Gottes Gnade konfrontiert worden? Mir persönlich ist es vor ein paar Jahren so gegangen, und zwar habe ich einen Artikel gelesen auf jesus.ch, der hat geheissen «General Butt Naked – Vom Massenmörder zum Christen». Und in dem Artikel ist gestanden, dass der General ein Warlord war im Bürgerkrieg in Liberia. Und er hat Butt Naked geheissen, weil er tatsächlich immer nackt gekämpft hat. Er hat das Gefühl gehabt, er sei unverwundbar. Und die Unverwundbarkeit hat er sich geholt, indem er Kinderopfer dargebracht hat und Kind gegessen hat. Grauenvoller Mensch. Man sagt, dass der Mann mit seinen Kindersoldaten zusammen 20'000 Leute umgebracht hat. Jetzt passiert Folgendes. Wo im General Butt Naked wieder ein dreijähriges Mädchen zugeführt worden ist, beschreibt er Folgendes. Direkt nachdem ich es getötet hatte, hatte ich eine Erscheinung. Ich sah ein weißes Licht in der Gestalt eines Mannes. Eine Stimme sagte zu mir, tu Buße, kehr um und lebe. Oder mach weiter und sterbe. Kurz darauf bekehrt sich der Mann und er tut sich im Gericht ausliefern. Er kommt dann eine kurze Zeit ins Gefängnis. Und heute ist er Pastor. Als ich das gelesen habe, bin ich so erschüttert und ich habe mich gefragt, Gott, wieso der? Also wieso nimmst du den? Kannst du nicht einen anderen nehmen? Der hat es verdient. 20'000 Leute auf dem Gewissen. Und versteht ihr, wenn ich so denke, wie viel mehr denken die Mütter von diesen Kindern, die umgebracht worden sind, so? Ich kann das Bild wieder wegnehmen. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, ist die Gnade nicht ungerecht? Also versteht ihr, ist es nicht ungerecht von Gott, dass er Menschen wie General Butt Naked, dass er Menschen wie die Leute in Ninive einfach so verschont? Ist das nicht ungerecht? Für den Jonah damals war völlig klar, das ist ungerecht. Der Jonah hat Folgendes gemacht. Der Jonah hat ganz klar aufgeteilt zwischen gut und böse. Er hat eine Linie gezogen. Bei den Guten ist es ganz klar, dass der Jonah selber dabei ist. Er ist Prophet, er ist Teil vom auserwählten Volk Israel, er ist gut. Und auf der anderen Seite der Linie sind die Assyrer, die Menschen in Ninive, die ihm und seinem Volk das Leid werken, die gewalttätig sind, die moralisch völlig verkommen sind, das sind die Bösen. Mit dieser Aufteilung hätte Jonah aber etwas ganz, ganz Wichtiges außer Acht gelassen. Und ich möchte das mit einem Zitat machen vom russischen Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn. Er hat gesagt, die Linie zwischen Gut und Bös verläuft nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Parteien und nicht zwischen Klassen, sondern die Linie zwischen Gut und Bös verläuft quer durch jedes Menschenherz durch. Mit anderen Worten, der Jonah war nicht nur ein Opfer, sondern er war gleichzeitig auch Täter. Wir lesen am Anfang der Geschichte, wie der Jona Gott gegenüber so ungehorsam ist, dass er in die andere Richtung geht und rebelliert. Wir lesen, wie er auf dem Meer ist und in seinem Egoismus das Leben der ganzen Besatzung auf dem Schiff gefördert. Wir lesen, wie er in die Stadt hineingeht und eine absolut dürftige Predigt haltet, dass die Leute ja nicht errettet werden. Und wir lesen, wie er nachher im Kapitel 4 auf einen Hügel hockt und sich richtig bereit macht, dass jetzt Feuer runterfällt und die Menschen sterben. Mit anderen Worten, der Jona ist in unserer Geschichte nicht einer der Guten, sondern der Jona ist innerlich genauso verkommen wie die Menschen in Ninive selber. Der Skandal der Gnade führt uns da im Text rein, mitten in den Abgrund von unserem eigenen Herz. Im Jona, sein Herz trieft über von Egoismus. Und genauso wie das prophetische Herz von Egoismus übertrieft, genauso ist auch unser Herz immer wieder von dem Egoismus besetzt und angeleitet. Der Jona hat einfach seine Nase so weit oben, dass er blind ist für seinen eigenen Egoismus. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn du so da hockst, also mich betrifft das zum Glück nicht. Vielleicht könnte es auch bei dir sein, dass manchmal deine Nase so weit oben ist, dass du blind bist, wie es wirklich in dir aussieht. Unsere Geschichte hebt uns schonungslos einen Spiegel her. Wir haben das Gefühl, wir sind die Opfer und die anderen, oder? Das sind die Täter. Aber unser Text zeigt genau das Gegenteil. Nicht nur die anderen haben Gottes Gnade nicht verdient, sondern auch ich habe Gottes Gnade nicht verdient. Niemand hat sie verdient. Es ist Gnade. An dieser Stelle können wir ein bisschen schüchtern nachfragen. Ist es aber trotzdem nicht ungerecht, dass Gott so egoistische Menschen wie wir sind, verschont? Die Frage führt uns mitten ins Herz vom Evangelium. Wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns dort der christliche Gott als ein Gott vorgestellt, der völlig gerecht ist. Ein gerechter Richter. Und der gerechte Richter ist in allem, was er macht, gerecht. Wenn jetzt also Gott ungerechte Leute einfach verschont, dann ist das nicht gerecht. Aber der springende Punkt ist, es ist nur dann nicht gerecht, wenn die Bestrafung ausfallen würde. Aber wenn ihr wisst, was? Bestrafung gegen alle ungerechten Menschen, gegen den General Buttnaker, gegen die Menschen in Ife, gegen uns, die fällt nicht aus. Sondern sie ist 700 Jahre später vollzogen worden. Gott bestraft 700 Jahre später nach unserer Geschichte nicht uns Menschen, sondern sich selber. Gott kommt in Jesus Christus auf die Welt und stirbt am Ende vom Lebens aufs Grausamste an einem Kreuz. An dem Kreuz nimmt Gott selber alle unsere Schuld, alle unsere Unreinheit, alle unseren Egoismus, alle unsere Ignoranz, alle unsere Gewalttätigkeit auf sich und trägt Strafe an seine Stelle, die eigentlich mehr verdient hätte. Der Skandal der Gnade ist nicht, dass sie ungerecht ist, sondern der Skandal der Gnade ist, dass ein anderer an unserer Stelle stirbt, obwohl es mehr verdient hätte. Einer, der nie etwas Böses gemacht hat, einer, der nie Unrecht begangen hat. Das ist der Skandal der Gnade. Und so kommt sie in dem Lied «The Scandal of Grace» wunderbar auf den Punkt, wo es heisst «The Scandal of Grace You died in my place. Das ist der Skandal der Gnade. Und zum Schluss möchte ich die Frage stellen, wie können wir die Gnade, die da am Kreuz passiert ist, wie können wir jetzt die für uns annehmen? Wie kann die für uns Realität werden? Und wir finden die Antwort in unserem Text, und zwar in Vers 10. Als aber Gott ihr Tun, also das Tun von den Menschen in Ninive, sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Gott verschont die Stadt Ninive nicht einfach, weil er gnädig ist, sondern Gott verschont die Stadt Ninive, weil sie umkehren. Die Umkehr in diesem Text ist ganz, ganz zentral. Ein Großteil von dem Text beschreibt Umkehr. Das heisst, sie legen sich in Staub, sie legen ein Tuch an, einen Sack, sogar über Tiere, sie fasten. Es geht in dem Text um Umkehr. Umkehr, wo da im Hebräischen das Wort gebraucht wird, ist das gleiche Wort wie Bekehrung. Es meint eine Bekehrung. Und das ist häufig in unserer Kirchenlandschaft etwas, was so ein bisschen am Rand ist. Oder? Ich meine, Gott ist ja gnädig. Wenn Gott ja gnädig ist, dann kann ich ja eigentlich leben, wie ich will, weil er wird ja sowieso am Schluss gnädig sein. Oder? Aber wenn wir so leben, dann wird das eine ganz billige Gnade. Wir haben heute das Gefühl, und ich tue bewusst ein bisschen herausfordern, man hat eine Entscheidung für Jesus und dann ist man gerettet. Das ist dann die Bekehrung. Das ist wie so eine Grippenimpfung, zack, rein und jetzt habe ich das ewige Leben. Habe ich gemacht in der Vergangenheit. Läuft bei mir, oder? Aber die Frage ist nicht, ob du dich bekehrt hast, sondern die Frage ist, ob du bekehrt bist. Das Wort, das für Bekehrung gebraucht wird im Neuen Testament, ist das Wort Metanoia. Das meint eine Sinnesänderung. Ob du bekehrt bist, zeigt sich, ob du ein geändertes Verhalten hast oder nicht. Und das ist ziemlich herausfordernd. Ich möchte von mir erzählen, ich hatte das Privileg, in einem gläubigen Elternhaus auf die Welt zu kommen. Und ich habe schon früher gedacht, hey, das mit Jesus, das ist doch super, das nehme ich an. Und so habe ich mich für Jesus entschieden und habe mich gefreut daran. Aber mein Leben, das ich gelebt habe, habe nicht einen grossen Unterschied gemacht. Versteht ihr? Ich habe gleich geredet wie die anderen. Ich habe gleich geflucht wie die anderen. Ich habe die gleichen Filme geschaut. Ich habe die gleiche Musik gehört. Ich habe gleich viel getrunken. Ich habe gleich geraucht. Ich habe ein gleiches Beziehungsverhalten gehabt wie alle. Es hat sich gar nicht verändert. Und dann ist ein Moment gekommen, ich bin in einem Gottesdienst gesessen. Sehr teilnahmungslos. Und plötzlich passiert etwas, die Liebe Gottes fällt auf mich, wie sie noch nie vorher auf mich gefallen ist. Und ich habe wirklich verstanden, was Jesus Christus an dem Kreuz für mich gemacht hat. Und es war so ein tiefer Moment, dass ich seit vielen Jahren das erste Mal wieder brüllt habe. Und all die Masken, ich muss so und ich muss so sein, die sind einfach runtergefallen. Und ich habe gewusst, ich bin ein riesen Egoist. Aber Gott liebt mich trotzdem. Und so weiss ich noch mit 18,5, ich bin vorgegangen zu dem Kreuz und ich habe gesagt, schau Jesus, ich habe mich so gegen dich versündigt, ich habe so rebelliert, ich habe so mein eigenes Ding gemacht. Es tut mir leid. Von jetzt an her gebe ich dir mein ganzes Leben. Von jetzt an sollst du Gott sein in meinem Leben. Und wenn du weißt was, Gott ist gekommen. Und hat das Leben aufgefüllt mit sich. Und ich habe einen grossen Scherbenhaufen hergetan. Es hat viele Tränen noch gegeben. Aber Gott ist reingekommen und hat den Scherbenhaufen genommen und hat angefangen, Neues zu modellieren. Versteht ihr? Nicht, weil ich mich besonders angestrengt habe, weil ich ihm besonders viel hergegeben habe für mein Leben. Jesus möchte nicht viel von uns. Er möchte alles. Und wenn wir wirklich bereit sind, ihm uns herzugeben und er kommt und übernimmt, dann wird sich unser Leben anfangen zu verändern. dann wird sich unser Verhalten anfangen zu verändern. Dann haben wir uns nicht irgendeinem bekehrt, sondern dann sind wir bekehrt. Und das ist die Umkehr, die da beschrieben wird. Und das Traurige ist, Ninive ist in dem Moment umgekehrt. Und wir wissen archäologisch, dass sie noch 200 Jahre bekommen haben. Aber nach 200 Jahren sind sie dann definitiv vernichtet worden. Und die Stadt ist heute nicht mehr, oder? Und es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir wirklich sagen, ich will mich bekehren. Ich will mein ganzes Leben Gott hergeben. Ihn einladen und in dieser Veränderung leben. Und nicht einfach gleich leben wie alle anderen und am Schluss hoffen, ja, Gott ist schon gnädig. Und versteht ihr, ich möchte euch mega, mega ermutigen. Vielleicht hast du dich noch nie wirklich Gott hergegeben. Ich möchte dich ermutigen, mach den Schritt auf Jesus zu. Vielleicht hast du dich mal für Jesus entschieden, aber dein Leben ist überhaupt nicht das, wie es eigentlich Jesus meint. Ich möchte dich ermutigen, geh neu auf Jesus zu. Gib her und er wird übernehmen und er wird die Scherben zu etwas Wunderbarem machen, was du dir nicht im Entferntesten vorstellen kannst. Seine Gnade ist so wunderbar. Der letzte Satz. Wir haben es im Lied gesungen, Amazing Grace, und das Lied ist von einem Sklavenhändler geschrieben worden, John Newton. Einer, der mit seinem Leben Menschen versklavt hat. Und die Liebe Gottes ist gekommen und er sagt, Amazing Grace that saved a wretch, ein Schuft, eine böse Person like me. Das ist die wunderbare Gnade, die aus dem Scherbenhaufen, den wir hergeben, etwas Wunderbares machen kann. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für den herausfordernden Text. Und ich danke dir, dass wir eine Seite von dieser Gnade haben dürfen anschauen dürfen, die irgendwo nicht in unsere Vorstellung hineinpasst, wo weh tut, wo unser Denken übersteigt. Aber ich will dir danken sagen, Jesus Christus, dass du Menschen wie uns nicht aufgegeben hast, sondern an unserer Stelle an dem Kreuz gelitten hast. Für mich und für dich. Für jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du mit dem Heiligen Geist jetzt einfach durch die Reihe gehst und antippst, wo etwas dran ist, um einen Schritt auf dich zuzumachen. Amen.